Wenn ein Fußballtrainer mit seiner Mannschaft zum zweiten Mal im Finale einer Weltmeisterschaft steht, hintereinander, wird er wie vor jedem Spiel in der Kabine eine Ansprache halten. Der Trainer wird seine Mannschaft höchstwahrscheinlich motivieren und ihnen Mut machen. Er wird ihnen sagen: Ihr seid die Weltmeister, ihr seid super Fußballer, ihr könnt gewinnen, ihr könnt siegen, ihr habt das Talent. Wir können es schaffen, erneut Weltmeister zu werden und den Titel zu behalten. Aber er wird wahrscheinlich nicht nur motivieren, sondern er wird auch Ratschläge und Tipps geben, Warnungen aussprechen und sagen: Hier, passt auf den Stürmer von der gegnerischen Mannschaft aus, der flankt immer in die Mitte zu dem großen kopfballstarken Mittelstürmer. Und das könnte euch den Sieg kosten, wenn ihr da nicht aufpasst. Und erst recht wird er, wenn es dann im Spiel zur Sache geht, auch von seinem Platz zurufen und sagen: Hey, mach das so, mach das so. Und auch weiterhin motivieren. Und in so einer Situation spricht auch unser Text, den wir uns heute anschauen werden. Wir befinden uns in einer Predigtreihe über den ersten Johannesbrief. Und heute mit dem Titel Jesus im Alltag, Absage an die Welt, Sätze an Zeichen. Und unser Textabschnitt umfasst die Verse aus 1. Johannes 2, Vers 12 bis 17. Ich werde mich aber auf die Verse 15 bis 17 fokussieren, weil diese Verse das thematisieren, was nämlich heute der Titel ist. Aber den Anfang möchte ich auch kurz in Betracht ziehen, weil es wichtig für ein umfassendes Verständnis ist. Ich lese vor aus 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 14. Ermutigende Grundwahrheiten des Glaubens. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt. Wenn man den Text liest, dann kann man sich fragen, warum sagt Johannes der Gemeinde das, was sie eigentlich schon weiß? Aber es ist genauso wie eine Motivationsrede von einem Trainer, der seiner Mannschaft etwas sagt. Johannes ist sozusagen unser Trainer und die Gemeinde ist die Fußballmannschaft. Und er sagt, der Trainer, Johannes sagt: Ihr seid mit Gott verbunden. Eure Sünden sind vergeben. Ihr besitzt das ewige Leben. Ihr seid mit Gott verbunden. Warum sagt Johannes das, wenn die das doch schon wissen? Und zwar ist die folgende Situation: In die Gemeinde, in die Johannes schreibt, sind Menschen aufgetreten und die haben gelehrt und gesagt: Wir besitzen besondere Erkenntnis von Gott. Also Gott hat zu mir gesprochen, ich weiß mehr als ihr. Aber diese Gruppe hat auch gesagt von Menschen: Naja, Jesus ist nicht wirklich der Sohn Gottes, es ist nicht der fleischgewordene Gott. Und sie haben gesagt: Als Christ kann man einen perfekten Lebensstil führen ohne Sünden. Also man kann es schaffen, sündlos zu leben. Diese drei Sachen haben sie gelehrt und die Gemeinde war verunsichert. Haben die vielleicht recht? Also wenn der eine besondere Erkenntnis von Gott hat, könnte das doch sein, dass das stimmt. Und die Gemeinde stand vor einer Spaltung. Manche haben gesagt, ja, die haben vielleicht recht. Andere haben gesagt, nein. Und da schreibt Johannes dieser Gemeinde und sagt: Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ihr seid mit Gott verbunden. Ihr habt das ewige Leben, weil ihr Jesus Christus als den Sohn Gottes erkannt habt. Und für Johannes ist jeder, der sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, aus Gott geboren und besitzt somit das Heil, das ewige Leben, Also Johannes gibt ihnen eine Vergewisserung, ihr seid das. So wie der Trainer sagt, ihr seid Weltmeister. Stimmt ja auch, das letzte Weltmeisterspiel haben sie auch gewonnen. Und das gibt es auch ab und zu heute noch, dass man manche Menschen in Gemeinden kommen und sagen, hey, hier bei euch, da läuft es aber nicht so richtig, das und das macht ihr falsch, ihr seid nicht wirklich Christen, ihr müsst noch dies und jenes halten und dies und jenes tun, um wirklich Christen zu sein. Und da sagt Johannes, nein, keine Panik, wenn ihr Jesus Christus als Sohn Gottes erkennt und annehmt, habt ihr das Heil, ihr seid in Verbindung mit Gott. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und deswegen ist dieser Teil des Textes so die Motivation und sagt, ja, ihr seid Weltmeister, ihr seid mit Gott verbunden, ihr seid gut, ihr habt das ewige Leben, da könnt ihr euch sicher sein. Er vergewissert sie und motiviert sie. Und jetzt geht es in eine andere Richtung, das Pendel schlägt um, von der Motivation in Richtung Warnung, Ratschläge, Anweisungen, wie beim Fußballtrainer, der erstmal motiviert hat und heiß gemacht hat und jetzt sagt er, hey, aber das und das ist wichtig, damit ihr den Titel behaltet, damit ihr Weltmeister bleibt, damit ihr den nächsten Sieg erringen könnt, müsst ihr jetzt auf Folgendes achten. Und Johannes hat in seinem Evangelium sehr, sehr wenige Appelle, Imperative oder Aufforderungen. Und im Evangelium sind es ungefähr so 40 und in seinem Brief sind es auch wenige, nur 8. Das heißt, er ist so ein sehr sensibler Typ, so introvertiert. Er kümmert sich darum, niemanden zu verletzen. Der ist jetzt nicht unbedingt so ein Jürgen Klopp, der dann immer brüllt und schreit, sondern vielleicht mehr so ein Trainer wie Oliver Bierhoff. Der ist so zurückhaltend und sensibel. Aber wenn er dann mal was sagt und eine Warnung ausspricht, dann ist es sehr, sehr ernst zu nehmen. Und das passiert jetzt. Und ich lese uns den nächsten Abschnitt vor, die Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Und ich habe mal auf der Folie das für mich so markiert, was ich in dem Text sehe. Rot ist mehr so Appell, Achtung, Warnung. Und da sieht man, das überwiegt in unserem Abschnitt. Aber das Blaue ist Gott, ist Motivation. Das ist in diesem Abschnitt wenig, weil das war ja davor. Und wenn man nur diesen Abschnitt sieht, dann kann das sein, oh, das ist so sehr bedrohlich und viele Aufforderungen. Aber der Motivationsteil, den hatten wir ja schon. Wir sind ja motiviert und jetzt müssen wir darauf achten, was müssen wir machen, damit wir Sieger bleiben und unseren Weltmeistertitel nicht verlieren. Und da gibt uns Johannes jetzt ernsthafte und wichtige Anweisungen. Das Erste, was Johannes feststellt, ist, er sagt, die Welt und Vater, das sind krasse Gegensätze. Also die Liebe zur Welt und die Liebe zu Gott, das ist der krasseste Gegensatz, den es überhaupt gibt. Er reißt da diesen Kontrast auf und sagt, wer die Welt liebt, der kann Gott nicht lieben. Beides geht auf keinen Fall. Und er warnt davor, die Welt zu lieben. Und jetzt kann man sagen, das ist aber ein bisschen komisch. Weil ist denn nicht der bekannteste Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, geht der nicht so? So sehr hat Gott die Welt geliebt und Gott darf die Welt lieben oder liebt die Welt, aber ich darf das nicht. Also da stimmt ja irgendetwas nicht. Das ist ja ein bisschen widersprüchlich und das ist auch so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt mal genau gucken, was meint das Wort Welt eigentlich bei Johannes hier in seinem Text. Und dazu dann bitte die nächste Folie. Und zwar ist der griechische Ausdruck für Welt in 1. Johannes 3, Vers 16, wie auch in diesem Abschnitt der gleiche, nämlich Kosmos. Und Kosmos, dieses Wort, was Johannes hier benutzt, meint er nicht mit Welt im Sinne von Gott hat die Welt geschaffen, sondern es geht hier vielmehr um ein Weltsystem. Und Johannes beschreibt jetzt auch in den nächsten Versen, was denn überhaupt Welt bedeutet. Und zwar geht es dann weiter in Vers 16. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater, ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seinem begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in der Welt. Ja, nächste Folie bitte. Das heißt, jetzt erklärt uns Johannes eigentlich, was ist überhaupt Welt? Und da hat er nicht gesagt, die Welt ist ein Ort, wo man ist, sondern er hat hier ein Prinzip beschrieben. Und ich wollte jetzt euch die nächste Folie zeigen, aber das macht nichts. Denn da wird man sehen, jetzt kann man sehen, das Wort bedeutet neben Welt oder Schöpfung auch zum größten Teil einfach ein Weltsystem. Das bedeutet ein Lebensstil, den ich an den Tag lege, ein Prinzip, ein Muster, ein Paradigma, an dem ich mich orientiere. Und Johannes hat eine dreifache Kennzeichnung von dem, was eigentlich jetzt Welt ausmacht, was Welt bezeichnet. Und da ist es die Begierde des Fleisches, begehrende Blicke, Lust der Augen, Prahlerei und Geltungssucht. Also man könnte es auch auf gut Deutsch sagen, Welt ist eigentlich Sex, Macht und Geld. Wenn ich das als meine Motivation im Leben habe, das ist Welt. Von einem Ort ist hier erstmal überhaupt nicht die Rede. Das heißt, es ist ein Wertesystem, ein System, ein Paradigma, ein Lebensstil, dem ich folge und das ich auslebe. Das ist, was Johannes hier meint. Das bedeutet auch, es ist gar nicht mal so wichtig, wo ich dann eigentlich bin, sondern vielmehr, woher ich bin und was meine Identität ist. Und das ist auch das, was Johannes uns sagt. Unser Wesen ist nicht davon bestimmt, wo wir sind, sondern woher wir sind. Deswegen heißt es auch, wir sind in der Welt, das ist der Ort, aber wir sind nicht von der Welt. Das ist nicht unsere Identität. Und dieses weltliche Muster und Paradigma, das kann sich in verschiedenen Formen ausleben. Es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Greenleaf und die handelt von der Betreiberfamilie einer Megachurch in Memphis in USA-Stadt Tennessee. Und in dieser Dramaserie geht es darum, dass ein Blick hinter die Kulisse geworfen wird, was läuft denn eigentlich bei diesen Leitern von dieser großen Gemeinde, von dieser Megachurch ab. Und die thematisiert, was läuft denn da in dem Hintergrund, nämlich Machtspiele, Affären, dass man andere übertrumpfen möchte, Geld, Geltungssucht, Machtsucht. Und dann würde der Apostel Johannes sagen, das ist die Welt pur. Nur weil das eine christliche Form hat, heißt das nicht, dass Paradigma auch göttlich ist, sondern ich kann in einem christlichen Kontext ein sehr, sehr antigöttliches Muster an den Tag legen und leben. Nämlich das, was Johannes hier ausgeschildert hat, dieses Dreifache. Und um auf die Frage von Thorsten zu kommen, der gesagt hat, früher war Welt eher so, ja, man darf nicht ins Kino gehen. Da wäre jetzt die Frage, wie oft darf ich ins Kino gehen? Thorsten, wie oft darfst du ins Kino gehen? Scheint mir, Johannes würde sagen, du darfst jeden Tag ins Kino gehen. Solange dein Herz nicht daran hängt, da dieses Kino immer zu genießen, würde ich sagen, kannst jeden Tag ins Kino gehen. Wie viel Welt darf in dir sein, würde der Johannes sagen, 0%. Du darfst jeden Tag ins Kino gehen, aber Welt in dir darf 0% sein. Wie oft darf ich in die Bar oder in die Kneipe gehen? Würde ich sagen, kannst jeden Abend dahin gehen? Mir scheint, Apostel Johannes würde das auch sagen. Wie viel darf dein Herz dann am Alkohol, an der Kneipe, an der Bar liegen? 0%. Welt in dir darf 0% sein. Wie viel darf ich besitzen? Würde ich sagen, du kannst der reichste Mensch der Welt sein, du darfst alles besitzen. Du kannst reicher werden als Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon. Kein Problem. Du darfst alles besitzen, wie viel du willst. Wie viel darf dein Herz daran hängen? Wie viel darf Welt in dir sein? 0%. Aber du dürftest alles besitzen. Wie oft darf ich am Wochenende feiern gehen und Party machen als Jugendlicher? Würde ich sagen, kannst machen, wie oft du willst. Wie sehr darf dein Herz daran hängen, dass das Wichtigste in deinem Leben ist? 0%. Welt in dir darf 0% sein. Und da ist die Frage, was steckt wirklich in unserem Herzen? Und nicht das, was für eine äußere Form lege ich an den Tag. Es gibt einen Psychologen aus den USA, Gordon Allport, ein Psychologe aus dem 20. Jahrhundert, und er hat gesagt, was Religiosität betrifft, da gibt es so zwei Arten von Motivation, warum ich das auslebe. Und dann hat er gesagt, es gibt einmal die intrinsische Motivation, eine Motivation, die in mir drinnen ist. Das heißt, jemand ist überzeugt von der Sache selber. Das heißt, ich sage, ich diene Gott und ich diene der Kirche, weil ich sie als wahr erachte. Und es gibt eine extrinsische Motivation, das heißt, ich werde von außen motiviert, irgendwie religiös zu sein oder in der Kirche zu sein. Und da kann es zum Beispiel einfach sein, dass ich sage, naja, da ist eine schöne Gruppe von Menschen, vor denen kann ich mich präsentieren. Ich empfange die Konfirmation und kriege Geld oder die Kommunion und so weiter. Und die intrinsische Motivation, da sagt er, ist die unbezweckte Religiosität. Das heißt, ich diene Gott, und von extern heißt es dann, ich bediene mich der Kirche. Und das ist auch eine Gefahr, die macht bei uns in der Kirche auch nicht Halt. Nur weil ich in der Kirche bin oder in der Gemeinde sitze mit meinem Körper, heißt das nicht, dass in mir im Herzen der Vater liebt, die Liebe Gottes drin ist, sondern ich kann auch hier in der Gemeinde absolut hundertprozentig weltliche, antigöttliche Strukturen leben, wo es darum geht, Macht auszuüben, Geltungsdrang vorzuleben und so weiter und so fort. Unser alter Pastor David Kröker, der hat mir immer die Geschichte erzählt, sagt ein Vater zu seinem Sohn, ja, mein Junge, willst du schnell Karriere machen, schnell was erreichen, geh in die Gemeinde, geh in die Kirche, da kommst du am schnellsten oben an. Kann ich mich noch dran erinnern. Und so kann das gehen, so kann das sein, weil die Sozialstrukturen einer Kirche das auch eben so hergeben. Also es ist nicht so sehr kennzeichnend, wo du bist, ob du im Verein bist, Fußballverein, Reitverein, ob du in der Kneipe bist oder im Kino, sondern vielmehr ist die Frage, was ist dein Wesen? Bist du aus dem Vater geboren oder bist du von der Welt? Und es gibt nur eins von beiden. Darum geht es. Die Bezeichnung von dem, was uns bestimmt, was unsere Identität ist, hängt nicht davon ab, wo wir sind, sondern woher wir bestimmt sind. Und deswegen können wir auch mit Gelassenheit, ganz mit gutem Gewissen in der Welt, sage ich mal, tun. Prediger 3, Vers 4. Wein hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Also Thorsten, kannst auch nicht nur ins Kino gehen, darfst auch mal tanzen gehen. Kein Problem. Gott hat seinem Volk gesagt, hier, ihr sollt 7 Tage lang feiern und fröhlich sein und das ist gar kein Problem. Ja, im Gegensatz dazu, wie Gott seinem Volk angeordnet hat, wie die feiern sollen, da kann der nächste Disco zumachen. Ja, also Gott hat die Feste sehr schön angeordnet. Da haben die Menschen sich gefreut. Es war eine befriedigende Feier. Und Gott ist der Erfinder von Freude und von Feier. Und dafür sollte Kirche auch stehen und nicht sagen, ja, das ist schlecht. Ja, das ist, wenn unser Herz nicht daran hängt, kein Problem, sagt der Apostel Johannes. Und ich habe mir die Frage gestellt, was leben wir Jugendlichen vor? Was geben wir denn als Eltern oder Großeltern, wie auch immer, für Werte mit? Ja, oder ist das oft so, dass man sagt, ja, dies und jenes darfst du nicht tun, weil das ist böse, das ist von der Welt, nicht ins Kino, nicht tanzen, aber man selber lebt völlig nach dem Prinzip, Hauptsache erfolgreich werden, Hauptsache viel Macht besitzen, Hauptsache viel Besitz anhäufen. Und da gibt es eine Jugendstudie, die heißt Jugend unter Druck. Und da wird das genau thematisiert, dass man sagt, ja, also Jugendliche lernen seit den 1960er Jahren eigentlich Folgendes. Du musst schon in der Schule besser sein als andere, um deine Konkurrenz auszuschalten. Je mehr Besitz du dir anhäufst, desto glücklicher bist du und kannst du intensive Erlebnisse haben. Und dementsprechend geben auch Jugendliche eben an, was ihnen im Leben wichtig ist, nämlich eben das. Und die Frage ist, was leben wir ihnen vor? Wenn ich das meinen Kindern vorlebe und diese Werte mitgeben, dann werden die das höchstwahrscheinlich auch übernehmen. Und so sagt der Johannes, Welt, das ist kein Ort in diesem Sinne, sondern er meint, das ist ein System. Die Welt an sich als Ort ist nicht schlecht. Schlecht ist nämlich das, was die Welt bezeichnet, nämlich die Begierde, die Sucht, der Geltungsdrang. Das, was in der Welt so getrieben wird, das ist schlecht. Aber nicht als Welt, als Ort oder als Schöpfung Gottes völlig okay. Jetzt kommen wir zu dem letzten Vers, den ich dann auch am spannendsten finde, nämlich zu dem Vers, wo es darum geht, zu sagen, was sind denn jetzt die Konsequenzen? Und zwar ist das der Vers 17. Da heißt es, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und hier geht es darum, was trage ich denn für Konsequenzen, wenn ich mich für dies oder jenes entscheide? Wenn ich entweder lebe ich einen göttlichen Lebensstil vom Vater oder von der Welt. Wir alle treffen diese Entscheidung. Und Epikur, ein bekannter Philosoph, hat gesagt, an alle Begierden richte man diese Frage, was wird mir geschehen, wenn das erfüllt wird, was die Begierde erstrebt? Und was, wenn es nicht erfüllt wird? Patricia Kelly von der Kelly Family, sie war die Managerin dieser Band. Diese Band war in den 90er Jahren die allerbeliebteste, ungefähr so wie heute Justin Bieber wahrscheinlich. Und sie hat eine Autobiografie geschrieben mit dem Titel Der Klang meines Lebens. Weltweite Auftritte, Konzerte von bis zu 280.000 Fans, mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger. Und somit gehörte diese Band zu den erfolgreichsten Musikern in Europa. Und dann sagt sie, ich war damals Managerin und hatte die Familie 7 Jahre lang gemanagt, zusammen mit meinem Vater. Ich hatte viel Macht, aber in mir war eine unheimliche Leere. Das hat sie erkannt, hatte dann eine Phase, wo sie zu Gott gefunden hat. Und dann sagt sie, es ist gut, Erfolg zu haben und es ist nicht schlecht, bekannt zu sein. Nur, welche Priorität das im Leben hat, das ist der Punkt. Ich habe feststellen müssen, dass der Mensch nicht stark ist, auch starke Menschen nicht. Bei Jesus kann man auch schwach sein. Und das ist es, was mich so berührt hat. Ich darf schwach sein, Gott liebt mich trotzdem. Also da ist jemand, der hat das erreicht, was die Begierde des Menschen verlangt. Und dann sagt sie aber, ich fühle mich leer. Und hier muss ich gar nicht viel mit dem Bibeltext predigen, sondern die Leben der Menschen predigen schon eigentlich von alleine. Der bekannteste DJ Avicii hat seinem Leben mit einer Glasscherbe ein Ende gesetzt. Wir alle haben schon mal im Radio von ihm ein Lied gehört. Allein im Jahr 2012 hat er so 5,7 Millionen Euro Umsatz gehabt, eingenommen. Er sagt, als ich anfing, richtig Geld zu verdienen, habe ich gemerkt, dass ich es eigentlich gar nicht wirklich brauche. Wenn du so einen Berg an Kohle hast, die du nicht brauchst, dann ist es das Vernünftigste, Menschlichste und Offensichtlichste, es einfach Menschen zu geben, die es wirklich brauchen. Und seine Eltern sagen über ihn, als er mit dem Puren aufhörte, wollte er eine Balance im Leben finden, um glücklich zu sein und um sich mit dem zu beschäftigen, was er am meisten liebte, Musik. Er plagte sich mit Gedanken über Sinn, Leben, Glück. Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden finden. Da ist jetzt jemand, der hat all das, was wir uns so wünschen als junge Menschen. Der war 28, so alt wie ich. Und er hat sein Leben am Ende gesetzt, weil er nicht die Antworten gefunden hat. Über Sinn, Glück im Leben. Und wir als junge Menschen denken immer, ich will das. Ich will das, was der hat. Und er, der das hat, was du dir wünschst, sagt, nein, das ist nicht das, was ich eigentlich wollte, sondern ich habe noch die Antworten nicht. Über Sinn und Leben. Aber der Apostel Johannes sagt hier, wer den Willen des Vaters tut, wenn du in Verbindung mit Gott bist, dann gibt Gott dir deinem Leben einen bleibenden Sinn. Deiner Existenz, dem, was du tust auf dieser Erde und auch nach dem Tod, sagt Gott, wenn du an mich hältst, dich an mich hältst, dann wirst du ewig Bestand haben und du wirst den Siegespreis, den Siegeskampf gewinnen und er wird ewigen Wert haben, während die Welt, die Lust der Welt, der Begierde, was Johannes uns aufgezeichnet hat, das vergeht. Das ist schnell vorbei. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Was bleibt uns zu tun? Und ich habe nachgedacht und für mich festgestellt, es ist wahrscheinlich auch gut, es so wie David zu machen, der sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der richtig ist, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und das, denke ich, ist gut, wenn wir das alle mal machen und uns hinterfragen, was ist meine Motivation, denn der Apostel Johannes sagt, es ist eine große Gefahr, dass man auch mal schnell und leicht in so dieses weltliche Lebenssystem, in diesem Lifestyle übergehen kann. Und wir können uns auch nochmal die Konsequenzen vor Augen halten und sagen, wo gehe ich eigentlich im Moment und wo führt der Weg hin? Was ist das Ende dieses Weges, wenn ich bewusst dieses weltliche, antigöttliche System, Begierde ausleben, Lust ausleben, mit Besitz prahlen und so weiter, wenn ich dem nachfolge, was sind da die Konsequenzen? Und zum Schluss schließe ich mit einem Spruch, der steht in einer Sammlung, die heißt Letzte Worte großer Männer. Und Goethe hat gesagt am Ende seines Lebens, mehr Licht. Und Licht ist bei Johannes immer Vater. Es bedeutet, zum Vater zu gehören. Und Dunkelheit ist das System Welt und da, wo die Begierde ist. Und er hat das gesehen. Er hat seinem Tod ins Auge geblickt und hat gesehen, ich lebe in der Finsternis, die Johannes auch als den Ort beschreibt, wo die weltlichen Begierden ausgelebt werden, wo die Dunkelheit ist. Und er wusste, wo er steht. Und ich wünsche, dass uns, dass wir mit den Worten des Apostel Johannes, der heute unser Trainer sein wollte, mit diesen Worten, dass wir auf ihn hören, dass wir uns klar machen, okay, wir sind gläubig, wir haben das ewige Leben, wir sind in Verbindung mit Gott, aber es gibt auch diese Warnungen zu sagen, hey, passt auf, nehmt nicht teil, beteiligt euch nicht an diesem Lebensprinzip. Legt nicht diesen Lebensstil an den Tag, sondern tut den Willen Gottes, dann werdet ihr im Licht sein, dann werdet ihr Befriedigung erleben und dann werdet ihr ewig Bestand haben und den Meistertitel nicht verlieren, sondern behalten und den für immer.